Die Vertrauensfrage. Als wir Herrn Wang mehrere Grundsätze und Details unserer Arbeit beim Endkunden preisgeben, beginnt es in ihm zu arbeiten. Denn wir beide spüren genau, was auf den ersten Blick wie ein Preisproblem erschien, ist in Wahrheit und am Ende des Tages vor allem eine große Vertrauensfrage. Wenn Herr Wang sich auf meine Aussage verlässt und sie zutrifft, hebt er sich positiv vom Wettbewerb ab und wir können gemeinsam ein großes Projekt auf Jahre hin gewinnen. Wenn ich jedoch falsch liege, wird er aller Voraussicht nach das Geschäft und einen seiner wichtigsten Kunden ebenfalls auf Jahre hin verlieren. Und so kommt es, dass Herr Wang uns näher kennenlernen möchte und uns zur Fortsetzung unseres Gesprächs zu einem typisch chinesischen Business-Dinner einlädt. Solch ein geschäftliches Abendessen ist eine Kunst und eine Welt für sich, von der ich zu Beginn meiner Zeit in China nicht wirklich viel verstand. Natürlich hatte ich mich vorbereitet, mehrere Geschäftsreisen in Asien und China hinter mir, interkulturelle Ratgeber gelesen und schon in Deutschland begonnen, die Sprache zu lernen. Die Realität in China war dann aber weitaus komplexer und vor allem nuancenreicher, als ich mir vorstellen konnte oder gelesen hatte. Insbesondere als mein Chinesisch so weit war, dass auch geschäftliche Termine vollständig auf Mandarin stattfinden konnten, eröffnete sich ein vollkommen neuer Zugang. Ich war zutiefst von der Bedeutsamkeit, der Tiefe und den vielen Details, Motiven und Überlegungen in den chinesischen Guangxi, also Beziehungsnetzwerken, erstaunt, die immer weiter zunehmen und komplizierter werden, je höher die wirtschaftlichen und politischen Sphären reichen. Davon werde ich später noch ausführlicher erzählen, denn die kunstvoll gewobenen sozialen Netzwerke zählen zu den wichtigsten Schlüsseln von Chinas Erfolg. Als wir abends im Restaurant in der Stadtmitte von Shenyang eintreffen, werden wir zu einem vorab reservierten privaten Raum geführt, was für besondere Anlässe üblich ist. Was man in China vorher oft nicht genau weiß, ist, wer noch an den Essen teilnimmt. Mehrmals wurde ich von weiteren Gästen überrascht, darunter Geschäftspartner oder auch Parteisekretäre. Ich erinnere mich noch gut an ein Abendessen mit dem Bürgermeister einer 5-Millionen-Einwohner-Stadt, bei dem wir im kleinen Kreis mit seiner Familie begannen und später auf einmal Geschäftsleute sowie hochrangige Mitglieder der lokalen kommunistischen Partei auftauchten. Das Besondere in China ist, dass nicht die Bürgermeister einer Stadt oder die Gouverneure der Provinzen, sondern stets die jeweiligen Parteisekretäre das letzte Wort und damit die Macht haben. Doch heute, so scheint es, sind wir unter uns. Herr Wang führt mich als seinen Gast zum Ehrenplatz am runden Tisch, gekennzeichnet durch eine Serviette, die in Form eines Pfauenfächers in einem Weinglas kunstvoll drapiert ist. Kurz bin ich mir unsicher, kann ich diesen Ehrenplatz annehmen? Dann fällt mir aber ein, aufgrund der chinesischen Gepflogenheiten und gleich mehrerer Faktoren, Alter, Beziehungsstatus, Hierarchie, meine Ziele, ist es hier angemessen, mit viel Dank und betont respektvoll abzulehnen. Es folgt eine längere Verhandlung, bei der es als Teil der Etikette hin und her geht. Wenn hier eine der Parteien sofort akzeptieren und sich auf den Platz setzen würde, wäre dies sehr unhöflich. Es sei denn, es gibt zum Beispiel große hierarchische Unterschiede. Letztlich gelingt es Herrn Wang in seiner Seniorrolle und als Organisator unseres abendlichen Zusammenkommens herauszustellen und, nur leicht, an einem kleinen Lächeln in seinem Gesicht erkennbar, setzt er sich zufrieden auf den Ehrenplatz. Es wird gut gegessen und 53%iger Mao Tai serviert, die aus roter Hirse, Weizen und weiterem Getreide nach jahrtausendealter Tradition destillierte Spirituose gilt als Chinas Staatsschnaps der gehobenen Klasse. Als eine der beliebtesten Baijiu-Marken wird Mao Tai sowohl bei geschäftlichen, privaten als auch politischen Anlässen als soziales Bindungsmittel getrunken. Wie bei französischem Champagner aus der Champagne darf auch Mao Tai nur aus einer Gegend kommen. In einem Flusstal im kleinen Städtchen Mao Tai im südchinesischen Guizhou stellt die Guizhou Mao Tai Company Limited Chinas legendären Schnaps in einem einjährigen Prozess unter Berücksichtigung des chinesischen Mondkalenders her, bei dem traditionell in mit Lehm ausgekleideten Erdlöchern fermentiert, mehrfach mit Dampf destilliert und das finale Destillat für mindestens 3 bis 4 Jahre in großen Tongefäßen gelagert wird, sodass es bis zu seiner Abfüllung atmen kann. In China genießt Mao Tai Kultstatus. Wir kommen auf den früheren chinesischen Premierminister und Chefdiplomaten Zhou Enlai zu sprechen, der Mao Tai als Wunderelixier der Außenpolitik bezeichnete. Ich halte mich mit dem Genuss zurück, versuche dafür, die gute Stimmung weiter zu fördern, indem ich die von Henry Kissinger überlieferte Anekdote aus den 1970er Jahren erzähle, als Mao Tai fast das Weiße Haus abgebrannt hätte. In seiner damaligen Rolle als nationaler Sicherheitsberater fädelte Kissinger die historische Aussöhnung zwischen den USA und China ein. Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1949 besuchte mit Richard Nixon 1972 ein Präsident der Vereinigten Staaten die Volksrepublik. Beim Staatsbankett in der großen Halle des Volkes in Peking, das Premier Zhou zu Ehren des historischen Besuchs der US-Delegation unter Präsident Nixon gab, hatte Zhou die Brennbarkeit von Mao Tai demonstriert und Nixon zwei Flaschen als Präsent überreicht. Nixon wollte nach seiner Heimkehr in Washington seiner Tochter Tricia zeigen, wie hochprozentig der Mao Tai war, erzähle ich weiter. Er goss den Inhalt einer Flasche in eine Schüssel und hielt ein brennendes Streichholz darüber. Mit einem Knall zersprang die Schüssel und der brennende Alkohol floss über den ganzen Tisch. Der Feueralarm im Weißen Haus ging los und nur mit vereinten Kräften gelang es der Familie, den Brand zu löschen und eine nationale Tragödie zu verhindern. Noch Jahre wurde über diese Geschichte bei amerikanisch-chinesischen Regierungstreffen gemeinsam gelacht. Herr Wang und sein Führungsteam lachen nun ebenfalls herzlich. Das Eis ist gebrochen und wir kommen uns näher. Nun interessiert mich die Geschichte der Familie Wang. Und so frage ich Herrn Wang, der direkt neben mir sitzt, wie es zur Firmengründung kam und was eigentlich seine Vision für sein Unternehmen und China sei. Auf einmal wird er ruhig, nachdenklich. Alle am Tisch spüren, wie ihn diese Frage berührt. Nach einem langen Schweigen beginnt er mit leiser Stimme zu erzählen. Von der Zeit früher, als sie fast nichts hatten, im harten Winter Nordchinas froh sein mussten, wenn sie genug Chinakohl neben ihrem zum Heizen und Kochen überlebenswichtigen Kohlevorrat lagern konnten. Viele Jahre geprägt von tiefer Unsicherheit, Armut und Zweifeln. Ich weiß, das ist für euch im Westen, wo ihr alles habt, schwer zu verstehen, flüstert er fast. Aber da, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind, das ist eine Mentalität, eine Energie, dass wir es auch verdient haben, innovativ und erfolgreich zu sein, einen Platz an der Sonne, der Welt wieder zu zeigen, was wir in China beitragen können. Nun kommt er in Schwung und ich sehe zwei funkelnde Augen, die sich tief mit Leidenschaft und Energie füllen. Ich nehme seine starke Körperanspannung wahr und denke, gleich springt er auf. Dann fährt er fort. Hier haben wir unsere Wurzeln. In Shenyang und Changchun. Und darauf bauen wir auf. Lieber ruhig als mit Getöse. Vor kurzem war ich in den USA, wo wir ein R&D-Center und eine Produktion eröffnet haben für moderne Fertigungsautomatisierung. Auf seinem Huawei-Handy zeigt er mir ein Bild aus den USA von ihm und Cao De Wang, Inhaber von Fuyao Glass, einem der größten Produzenten von Float- und Autoglas der Welt. Voll in Fahrt steht er vom Tisch auf und ruft nun mit lauter Stimme: Das ist unsere Vision, unsere Zukunft. Aus der Asche stehen wir auf, immer wieder und wieder. Fuyao ist ein Vorbild und wir gehen jetzt auch global. Ganbei auf unsere Freundschaft. Ganbei auf China und Deutschland.